Bob Bauinfotainment, der Podcast. Hi, mein Name ist Janine und ich bin Architektin. Ob du zur Bauherrschaft gehörst oder beruflich aus der Baubranche kommst, mein informativer und unterhaltsamer Podcast bietet dir faszinierende Themen und fesselnde Gespräche mit interessanten Gästen aus der Bauwelt. Hier bekommst du exklusives Expertinnenwissen für dein Projekt Eigenheim und erlebst die ein oder andere skurrile Baugeschichte. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören. Willkommen zu einer neuen Folge von Kitty Bob Bauinfotainment. Ich bin eure Architektin Janine und in dieser Folge wird es ganz schön bodenständig. Es geht nämlich um Bodenbelege, also da, wo wir immer drauf rumtrampeln, uns drauf rumwälzen. Was gibt es an Materialien? Was ist Trend? Worauf müssen wir bei Planung und Einbau achten und auch beim Bemustern? Und ihr seht schon, ich bin nicht alleine. Ich habe den lieben Roland Kruse dabei.
Hallo.
Hallo, der Türenexperte. Ja, und jetzt will ich natürlich erstmal wissen, Roland, Türenexperte, wieso kennst du dich mit Böden aus?
Ja, also gute Frage. Und das liegt tatsächlich daran, dass es ganz oft ein Termin in der Einbringung ist. Mhm. Das heißt also, das ist mehr oder weniger so mit der Zeit automatisch mit dazugekommen. Also zum einen habe ich natürlich den Hang danach, Dinge, für die ich mich interessiere oder die mich begeistern, mich da wirklich reinzufuchsen und zu gucken, was gibt's denn da alles, welche Unterschiede gibt's. Aber in erster Linie ist es so, dass der Boden gelegt wird. Auf dem Boden steht ja dann die Tür und an die Tür wird die Fußleiste montiert, die wiederum zum Boden gehört. Das heißt, ganz oft ist es quasi ein Tischler oder ein Handwerker, der Türen und Böden in einem Rutsch macht und fast immer ist es eine Bemusterung. Das heißt, die Leute, die sich einen Boden aussuchen, brauchen in der Regel auch Türen und Leute, die sich Türen aussuchen, brauchen in der Regel auch einen Boden. Und ja, so bin ich dann auf den Boden gekommen mit der Zeit.
So, das nehme ich mal als Begründung an, also das Haken dran. Du darfst sitzen bleiben. Sehr gut. Ja, genau, wie du gesagt hast, das ist so diese Gespür für die Schnittstelle muss man haben zwischen Zarge, Tür und Bodenbelag. Ja, deswegen, wir starten mal direkt in die Folge. Welcher Bodenbelag liegt eigentlich bei dir im Wohnzimmer?
Also bei mir im Wohnzimmer zählt nicht, weil ich in einer Mietwohnung wohne und nicht beeinflussen durfte, welcher Boden es wird. Nichtsdestotrotz würde ich mich tatsächlich für einen Parkettboden entscheiden, wenn es mein Eigentum wäre.
Ja, wir haben auch Parkettboden, aber noch so einen aus den 2000ern.
Ja.
Wir haben ja erst vor 3 Jahren das Haus gekauft und solange der noch hält, lässt man ihn auch drin. Aber du kennst ja die Bilder, also wir haben ja in der Mieteinheit von euch auch einen sehr schönen Boden ausgewählt. Und in unserem historischen Treppenhaus haben wir ja auch richtig die alten Dielen von 1862 wieder hervorgeholt. Ne? Das ist, schön. Schön ist das. Ja, dann starten wir direkt rein mit den Bodenbelagsarten. Ne? Also Vielfalt, Eignung. Was sind denn so die häufigsten Bodenbelege, die ich jetzt in Wohn- oder auch Geschäftsräumen finde oder die bemustert werden?
Genau, also vom Grundsatz gibt es halt alle möglichen Bodenbelege und was ich direkt vorab einmal in den Raum werfe, was auch vielen Leuten so die Auswahl so schwer macht, man bekommt ja durch die Medien immer irgendwie so mehr oder weniger eingeimpft, es gibt das Beste. Also es gibt das leckerste Bier, es gibt das beste Telefon und das iPhone 23 ist immer besser als das iPhone 22.
Das war Telefon, habe ich schon ganz lange nicht mehr gehört.
Und da ist halt so, dass die Leute auch davon ausgehen, es gibt halt den perfekten Bodenbelag. Mhm. Aber jeden Vorteil auf der einen Seite erkauft man sich mehr oder weniger mit einem Nachteil auf der anderen Seite. Das heißt, es gibt nie den idealen Bodenbelag, sondern immer nur den idealen Bodenbelag für meinen Einsatzzweck. Mhm. Und das ist halt eben die Sache. Das heißt, wenn ich einen Boden habe, der sehr angenehmes Laufgefühl hat und eine schöne Haptik und ein eher weicheres Gehgefühl, dann ist der automatisch nicht so kratzfest, weil sich Härte und Flexibilität eben gegenseitig ausschließen. Das ist wie bei Autoreifen. Auch der beste Reifenhersteller schafft es nicht, einen Reifen zu machen, der super im Winter ist und super im Sommer, weil die Ansprüche einfach unterschiedlich sind. Mhm. Und bei den Bodenbelägen ist es so, dass wir insgesamt unterscheiden zwischen den ganzen textilen Bodenbelägen, also das sind halt die ganzen Teppichböden, die nach wie vor im Objekt sehr, sehr stark sind, weil sie eine gute Schalldämmung haben, eine einfache Pflege. Da kommt sehr stark jetzt die Teppichfliese, Also man geht
Teppichfliese?
Weg. Genau. Ach. Man geht halt weg von der Rollenbahnware hin zu solchen einzelnen Fliesenelementen, die verlegt werden, weil das drei Riesenvorteile hat. Ich kann halt einzelne Elemente austauschen jederzeit. Mhm. Das heißt, wenn irgendwo wirklich mal das ultimative Killer-Malheur passiert, dann kann ich eben auch eine einzelne Fliese austauschen. Ich kann bei Umnutzung von den Räumlichkeiten, also da kommt eine andere Wand rein, eine Rigipswand wird dazugezogen, eine ist weg oder ich brauche irgendwo nochmal einen Strom hin. Das heißt, ich muss irgendwie da eine Leitung quer durch den Boden legen, kann ich eben die sechs Fliesen aufnehmen, nachher wieder hinlegen oder neue Fliesen reinlegen und bin damit durch. Und ich habe einfach mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Also Teppich ist halt eine Variante, dann natürlich immer die Fliese. Also alles, was irgendwie keramische, mineralische Bodenbelege angibt. Ja, und dann gibt's halt den riesengroßen Bereich der ganzen Böden, die global in den Bereich Holzboden fallen, auch wenn es jetzt keine Holzböden sind. Und da haben wir im Prinzip die Vinylböden. Vinyl ist die Kurzform von Polyvinylchlorid, also PVC. Aber PVC klingt einfach nicht so schön, wenn ich dir sage, guck mal, ich habe einen PVC-Boden für dich. Ne? Aber Vinyl klingt da schon irgendwie sympathisch. Dann gibt es CV-Bodenbelege, das ist im Prinzip auch Vinyl, aber mit so einer Schaumschicht dahinter. Das ist das, was früher bei Oma in der Küche lag, so diese weichen Rollbahn-Geschichten. Dann natürlich alles, was Laminatböden angeht, also Holzwerkstoffböden, Parkett selbstverständlich, Massivholzdiele kommt noch mit dazu und dann alle möglichen Sonder- und Zwischenlösungen, weil jeder Hersteller natürlich versucht, einen Boden zu produzieren, der nicht Laminat heißt, weil da ist der Name verbrannt.
Also die Leute, ist so, ja. Ne? Also man denkt sofort irgendwie, oh, ist billig.
Genau, aber also jeder Kunde, dem ich sage, Mensch, was hältst du vom Laminatboden, kommt erstmal mit, nee, also Laminat auf gar keinen Fall. Der ist laut, der ist wasserempfindlich, der sieht doof aus, der läuft sich nicht gut. Und das sind alles Sachen, die im Prinzip so nicht stimmen, weil die meisten Leute, die Erfahrung mit Laminatböden gesammelt haben, haben das in einer Mietwohnung gesammelt, wo der Vermieter den guten Boden für 5,99 Euro reingelegt hat und nicht den billigen für 3,99 Euro. Darunter ist dann irgend so eine Billo-Trittschalldämmung, die im Raum dafür sorgt, dass ich noch einen Hohlraum unter dem Boden habe. Das heißt, ich habe dann so richtig diesen Trommel-Effekt. Und wenn ich das Ganze wirklich mit einem guten Boden mache, mit einer ordentlichen Schwerlastdämmunterlage, dann ist ein Laminat nach wie vor ein wirklich extrem robuster, sehr, sehr gut aussehender, sehr empfehlenswerter Bodenbelag, der preis-leistungsmäßig top ist und auch von der Ökologie. Weil was viele Leute nicht wissen ist, Laminat ist halt über 90% tatsächlich Holz. Und dadurch, dass er in Deutschland produziert wird, auch wirklich nachhaltig, forstwirtschaftlich genutztes Holz.
Ja. Sichtestrich gibt es jetzt noch.
Unbedingt,
ne? Das ist auch nochmal so eine Sparte für sich. Muss dann auch jemand machen, der sich wirklich gut damit auskennt, ne? Weil Risse oder irgendwas, also kann auch schnell schief gehen.
Ich habe alles schon, von Bauherren, die mir sagen, geilster Bodenbelag überhaupt, würde ich jederzeit wieder machen, bis hin zu größter Baufail, dieser Fußboden hier, da ist ein Riss, da ist eine Welle, das funktioniert nicht, da hat sich was abgelöst. Also es ist schwierig und muss man wirklich jemanden haben, der das richtig gut kann.
Ja, ich habe auch gemerkt, dass halt Teppich sehr viel wiederkommt, so bei Bauherren, also gerade so Kinderzimmer, Schlafzimmerbereiche und so. Da gibt es ja auch wirklich total schöne Farben inzwischen, weil man hat bei Teppich auch immer noch so diese 90er Jahre gruselgeometrischen
total.
Ja, mit Farben und so, das ist ja auch inzwischen alles ganz, ganz anders. Also hat sich ja die Industrie sehr weiterentwickelt.
Genau. Auch die Gerüche sind weg. Das war ja früher auch so, du hast einen Teppich reingelegt und hast dann erstmal 3 Monate lang immer, wenn du den Raum betreten hast, gemerkt, oh, ist der Teppich oder was?
Der Teppich ist neu.
Genau, also das haben sie auch sehr gut in den Griff gekriegt.
Ja. Genau. Es gibt ja dann auch immer noch Klicksysteme oder verklebt oder wie du das gerade auch sagtest mit Bahnware. Genau. Hast du da irgendwie ein Favorite oder
unbedingt.
Ah, okay. Ja.
Also da ist es so, die Art, ob das jetzt zum Klicken ist oder nicht, das hängt im Prinzip so ein bisschen davon ab, was der Verleger gut kann oder nicht. Also klar, für jemanden, der es selten macht, ist die Klickverriegelung immer hilfreich, weil es sofort rechtwinklig ist. Der Hauptunterschied ist aber die Art der Einbringung. Und jetzt muss ich ein ganz kleines bisschen ausholen. Und das
aber nur ein bisschen.
Ein ganz kleines bisschen. Und das ist in einem Podcast natürlich ein bisschen schwierig, weil jetzt hier als Videopodcast kann ich halt was zeigen. Aber die es jetzt nur hören, ich versuche es zu beschreiben. Es gibt halt 2 Arten von Schall. Es gibt den Raumschall. Das ist der Schall, den ich, wenn ich laufe, im Raum selber höre, also meine Resonanz. und den Trittschall, das ist der Schall, der nach unten geht, also was die Leute hören, die unten drunter sind. Und beide Arten dämme ich unterschiedlich. Und da ist es so, wenn ich es im Raum leise haben will, und das ist ja das, was die meisten Leute haben wollen, weil ich ja eh einen schwimmverlichten Estrich habe, der schon eine Schallentkopplung hat, dann ist Masse einfach das Ding der Wahl. Also je schwerer das ganze System ist, desto leiser ist es im Raum. Und da ist alles, was verklebt wird, immer um Lichtjahre besser. Das heißt, ein verklebter Vinyl ist unglaublich leise, ein schwimmverlegter Klick-Vinyl ist eher so geht so. Mhm. Ein schwimmverlegter Parkett ist total laut, lauter als ein Laminat, verklebter Parkett ist ultimativ leise. Und das ist so der Hauptunterschied, dass ich immer empfehlen würde, wenn es ein dauerhafter Bodenbelag ist und eine Eigennutzung ist, vollflächig verkleben, auf jeden Fall die Einbringung der Wahl, weil der Boden unendlich viel satter liegt.
Okay, gut. Und nach unten hin ist es dann auch besser?
Nee, nach unten
oder
wäre
ist
eine,
eher wieder
genau, also da wäre eine schwimmende Verlegung minimal besser, weil ich eine Entkopplung habe.
Genau, die Entkopplung,
Genau, aber da hängt es halt davon ab, was habe ich für einen Bodenaufbau insgesamt. Also wenn ich jetzt eine Betondecke habe, darauf ist ein Estrich, der an sich ja schon schwimmend verlegt ist. Das heißt also, wenn ich jetzt Superman wäre, ich hätte Saugnäpfe an den Händen und ich könnte schweben, dann kann ich die ganze Estrichplatte ja anheben. Das heißt, die Entkopplung ist schon einmal da, dann macht es nach unten nicht viel aus. Wenn ich natürlich sowas habe wie einen Altbau, wie bei dir zum Beispiel, mit Holzbalkendecke und ein bisschen Pottasche dazwischen.
Genau.
Da macht es natürlich Sinn, es noch irgendwo einmal zu entkoppeln. Aber auch da gibt es bei den Verklebvarianten Sachen, wo ich zuerst im Prinzip eine Entkopplung verklebe und auf die Entkopplung dann den eigentlichen Bodenbelag.
Ah ja, sehr schön. Jetzt hast du ja schon viel über Akustik erzählt. Was sind denn noch so diese Themen Feuchtigkeit, Nutzungsklasse, Optik, Pflegebedarf? Also da spielen ja unheimlich viele Faktoren noch bei Böden einfach mit, ne?
Voll. Also ich kann auch immer nur empfehlen, bei der Auswahl von Böden idealerweise, das ist natürlich die Schwierigkeit, das ist ja ähnlich wie beim Architekten. Wenn man einen coolen Architekten hat, hat man mehr oder weniger unendlich viele Probleme mit einem Schlag erschlagen. Im besten Fall. Und das ist genau das Problem. Find den guten Architekten und der Rest ist quasi in guten Händen. Und das ist hier ähnlich. Wenn du jemanden findest, der sich richtig gut mit dem Material auskennt, dann ist meine Empfehlung eine vernünftige Bedarfsanalyse. Also hast du Kinder, hast du Haustiere, geht es vom Boden direkt in den Garten? Möchtest du den Bodenbelag durchgelegt haben, also ohne irgendwelche Dehnfugen, ohne Schienen? Möchtest du es nahtlos haben? Willst du den Boden auch im Eingangsbereich hinter der Haustür, in der Küche verlegen, weil das sind halt Sachen wie Parkett zum Beispiel, kannst du wirklich überall problemlos reinlegen. Hinter der Haustür ist grenzwertig, weil irgendwo musst du halt deine klatschnassen Schuhe, den tropfenden Kinderwagen, den nassen Regenschirm hinstellen und da ist ein wasserresistenter Boden natürlich immer im Vorzug. Ja, und da guckt man dann eben, welcher Boden gefällt mir optisch und dann schaut man halt, wer hat die Eigenschaften, die ich mir wünsche. Und da ist es halt so, dass alle Nicht-Echtholzböden, also Laminat-, Hybridböden, Designböden oder Vinylböden, die großen Vorteile haben, die sind lichtecht. Das heißt, so wie ich mir den Boden hier aussuche, kommt er auch und so sieht er auch noch in 5 Jahren aus. Die sind komplett fleckenresistent. Also wenn du jetzt nicht gerade Salpetersäure nimmst, kannst du halt draufschütten, was immer du möchtest, ohne dass es irgendwelche Flecken gibt. Und so wie du den Boden aussuchst, sieht der nachher auch aus. Das ist eben der Haken bei Echtholzböden. Natürlich hast du Mustertafeln, du kannst dir Flächenbilder anschauen, aber Mutter Natur lässt sich halt für jeden Stamm, für jeden Baum ein eigenes Dekor einfallen.
Aber das ist ja auch schön.
Das ist auch schön, genau. Du hast dafür aber eben auch keine Dekorwiederholung. Also wenn ich da irgendwo sitze, mir den Boden anschaue und dann sehe ich den gleichen Ast irgendwie 26 Mal in der Fläche, ist das halt auch nicht schön. Also,
oder kennst du diese, wo so Schriften drin sind, wo ich immer denke, Leute, wieso muss...
Es gibt so viele Bodenbelege.
Das triggert mich. Geschmack, ja, aber...
Ich werfe auch in den Raum, ich mache das Ganze ja schon so lange, dass ich dann auch noch voll in diesem Ende der 90er mediterranen, also ich habe noch mit Buche Schiffsboden 90% als Bodenbelag angefangen. Da war noch überall dieses Terrakotta, Wandfarben,
mediterran. Diese Wischtechnik,
schrecklich. Und Buche Parkett ist einfach auch...
Ist auch jetzt durch.
Also Buche ist cool, wenn man es als Brennholz im Ofen benutzt. Oder
wenn es halt im Wald steht.
Ganz genau. So nämlich. Aber als Bodenholz, also das auch für alle, die sich irgendwie mit dem Gedanken Parkett, also Eiche ist einfach das geilste Holz. Tut mir echt leid. Also kann einfach alles.
Ja, weiß gekelkt oder naturgebürstet.
Angeräuchert, ja farbig, strukturiert, gealtert. Also die Liste ist lang.
Ja, ist auch mein Lieblingsbodenbelag, muss ich wirklich sagen. Ja.
Ja, dann kommen natürlich noch Sachen dazu wie Verlegemuster. Also habe ich jetzt ein Schiffsboden.
Schiffsgrätparkett.
Ganz genau. Also Schiffsgrätparkett, sage ich schon. Also Fischgrätparkett.
Ach, ich hab Schiffsgrätparkett.
Genau,
Fischgrätparkett.
Wobei da immer die Sache ist,
du hast Neues erfunden.
Ich habe damals noch gelernt, das heißt Fischgrat von der Gradzahl.
Ah,
im okay. Englischen heißt es aber Herringbone, deswegen könnte es auch Fischgrät heißen, von der Grete quasi. Also
Schiffsgrät, ich kriege mich nicht
Auf jeden Fall ist es so, dass das zum Beispiel total schön aussieht, gerade auch wenn die Stäbe etwas größer werden, also ich etwas großformatigere Böden damit setze, das ist total schick. Dielenformate insgesamt sehen total gut aus.
Schön breite Landhausdielen.
Ganz genau, also da gibt es wirklich total tolle Sachen.
Genau. Und ich muss natürlich dann auch wieder so ein bisschen drauf achten mit Fußbodenheizung, dass die halt auch nicht zu dick werden, die Landhausdielen. Ne? Also das kenne ich immer so von den Heizungsbauern,
genau.
Dass man ja wirklich auch schauen muss, eine Fliese gibt das natürlich wieder optimal ab. Also da sollte man auch so ein bisschen nochmal nachschauen. Ne?
Also da muss ich auch direkt mit einem Hauptvorurteil kurz einmal aufmachen, weil was ich ganz oft höre, ist halt, dass
Mythos
die Leute…
Mythos erklärt mit Roland.
So nämlich. Weil die meisten Leute haben von irgendwem schon mal gehört, Parkett auf Fußbodenheizung ist Mist. Das kostet total viel Energie.
Ja, aber
weil
es ist nicht kompletter Mist.
Genau, ne, weil das isoliert und am besten immer bei Fußbodenheizung eine Fliese. Und diese Mehr kommt in erster Linie natürlich durch die Fliesenleger und die haben irgendwo auch einen Hauch von Recht, weil eine Fliese die Temperatur natürlich sehr gut weitergibt. Aber vom Energieeffizienzgrad her, also jetzt die Zahlen und Werte sind jetzt fiktiv, aber jetzt rein so vom Überlegen her, so wenn du jetzt eine Heizung hast, die macht das Wasser 40 Grad warm, das fließt unter deinen Fußboden und die Fliese lässt 10 Grad in den Raum, dann kommt es eben mit 30 Grad wieder zurück und die Heizung muss 10 Grad nachheizen. Hast du jetzt ein Parkett drauf und das lässt nur 5 Grad raus, dann kommt das Wasser aber auch mit 35 Grad zurück und die Heizung muss nur 5 Grad zuheizen. Also die Energieeffizienz ist genau gleich. Aber der Vorteil bei einem Holzfußboden ist, der ist auch fußwarm, wenn die Heizung nicht an ist. Also den ganzen Sommer über, in Schlafzimmern und ähnlichen Geschichten. Und du hast ja auch nicht mehr dieses, so, ich fahre jetzt das Wochenende weg, Heizung aus, ich komme Montag wieder, Heizung wieder an, sondern da ist ja irgendwo im Raum an der Wand ein Thermostat. Und das sagt, oh, jetzt ist Herbst, jetzt gehe ich an. Oh, jetzt ist Frühling, jetzt gehe ich wieder aus und dann läuft das kontinuierlich durch. Also Fliese ist halt so, dass es schneller reagiert und dass es eben gefühlt wärmer ist, weil es mehr Wärme abgibt. Aber von der Raumwärme her ist es genau das Gleiche. Also wir verkaufen seit 20 Jahren im Prinzip nur noch auf Fußbodenheizung, weil so klassische Heizkörper gibt es ja eigentlich gar nicht.
Nee, hast du kaum noch. Klar, du hast es irgendwie bei Sanierung oder so, ne?
Genau.
Oder ja, je nachdem, bei uns ist ja der Boden auch geschützt. Also da hätte ich jetzt auch keine Fußbodenheizung draufpacken können. Aber ja, ne, muss man immer im Einzelfall schauen. Gucken wir mal so ein bisschen auf die Schnittstellen, Aufbauhöhen und Details. Also mir ist das als Architektin ja auch immer sehr wichtig, dass sobald der Entwurf final steht, dass meine Bauherren dann auch bemustern fahren. Ja. Also da gibt es ja eine separate Folge noch, ne, zur Bemusterungstour. Aber dass man halt dann schon mit denen spricht, also klar, oft, weil die kommen halt mit den Instagram, Pinterest, sagt der Sauerländer, Pinterest-Bildern um die Ecke. Und man muss halt schon dann frühzeitig so ein Gefühl auch dafür entwickeln, was kann gut aussehen, wie wirken die Räume. Also da sind wir natürlich dann als Architekten gefragt, dass man da auch schon mal gut beraten kann oder dass die Räume auch so sind, dass ich dann auch Fugen gescheit hinkriege oder man hat ja oft Kochen, Essen zusammen. Ja. Ne? Das ist auch immer die Frage, huch, die Kochinsel, ich will ja nicht, dass die halb-halb steht, ne? Irgendwie halb auf der Fliese, halb auf dem Parkett. Also das sind alles so Feinheiten. Und es ist natürlich auch ganz wichtig, da spiele ich dir gleich den Ball rüber oder öffne dir die Tür, um auf unsere andere Innentürfolge Bezug zu nehmen.
Ist beides okay.
Ja, ist beides okay, genau. Also irgendwann habe ich ja im Bauablauf jetzt bei Neubau, aber auch bei Sanierung, wenn ich den Estrich neu einbringe, die Fußbodenaufbauten, habe ich ja diesen Moment, wo halt klar sein muss, welcher Boden kommt jetzt.
Genau.
Fliese, Vinyl, Laminat, Landhausdiele, die haben alle immer unterschiedliche Aufbauhöhen und danach wird halt auch der Estrich eingebaut, damit du es halt hinterher richtig schön ebenerdig hast. Ne? Und da kannst du halt nicht auf einmal dann sagen, ach, jetzt will ich doch, wo Vinyl geplant war, ein Parkett haben.
Genau, also geht schon, aber
geht
halt
schon,
eine fiese
sieht
Kante
doof
drin.
Aus. Genau, hast du halt eine Kante.
Genau so. Nee, also das empfehlen wir halt auch, dass man sich frühzeitig Gedanken drüber macht, wo möchte ich welchen Bodenbelag haben. Ich muss den ja auch nicht final bis ins letzte Dekor aussuchen. Das heißt also, wenn ich weiß, okay, da kommt ein Vinylboden hin und ich habe mich einmal schlau gemacht und gesehen, okay, da habe ich bestimmt 10 Böden gefunden, die gefallen mir gut. Mhm. Welches Dekor es jetzt am Ende wird, das ist nicht so dramatisch. Aber dass man erstmal grundsätzlich weiß, wo kommt welcher Bodenbelag hin, also der Estrich wird wo abgesenkt und wo hat er Höhe X, das muss ich tatsächlich auf jeden Fall früh genug entscheiden. Auch die Art des Estrichs macht es viel aus. Es gibt eben dann solche Anhydrit, also Fließestriche, die mehr oder weniger nahtlos sind, dafür von der Festigkeit unterschiedlich. Oder eben die klassischen Zementestriche, wo ich dann noch gucken muss, wo mache ich meine Trennfugen rein und wo...
Genau, der braucht immer mehr Trennfugen.
Ganz genau. Und wo mache ich dann im Prinzip die Übergänge, dass die nachher dann auch unter der Tür liegen entsprechend.
Genau. Wo liegen denn so die häufigsten Konflikte zwischen Türzargen, Bodenschwellen und Belagshöhen?
Also die
beim Handwerker.
Also die häufigsten Konflikte liegen tatsächlich in der Auswahl der Bauherren, weil die sich in der Bemusterung zum Beispiel für ein Parkett entscheiden. Ich möchte auf jeden Fall im Wohnzimmer eine eiche Landhausdiele mit einem Pinterest-Foto, wo die halt dann sagen, guck mal, so soll die aussehen, das stelle ich mir vor. Dann aber nachher merken, oh, die astfreie, raumlange Eichendiele liegt aber irgendwo bei 95 Euro der Quadratmeter und das sprengt die Bausumme. Und jetzt wird es doch ein Laminat. Und dann habe ich im Prinzip den Höhenversatz drin. Also das ist tatsächlich meistens der Punkt, weil der Boden halt vor den Türen das vorletzte Gewerk ist und da eben ganz oft einfach die Baukosten sehr stark im Raum sind. Deswegen empfehlen wir immer, relativ frühzeitig aussuchen gehen und immer zwei Varianten. Einmal die, das ist meine Traumvariante und einmal die, ey, die finde ich auch schön, aber ist in einem anderen Preisbudget-Variante, wo man entweder schön variieren kann zwischen Erdgeschoss und Obergeschoss oder zur Not am Ende sagen kann, weißt du was, bevor jetzt statt der Außenanlage nur eine gemähte Wiese da bleibt, nehme ich halt den Boden, der sieht auch gut aus.
Genau. Und bei den Übergangsprofilen ist es ja auch immer so, ne? Die einen machen es irgendwie mit farbig passendem Silikon oder dann halt richtig mit Schien. Oder manchmal gibt es ja auch dieses, dass man es, glaube ich, so mit so Kork oder so leicht. Ne? Wo bist du so Fan von? Weil ich mag diese Schienen auch nicht so gerne.
Also Schienen sind überall da nötig, wo ich einen Boden schwimmend verlege. Also wenn der Boden nicht mit dem Untergrund fixiert ist, da komme ich nicht um Schienen drumherum. Die gibt es in 1000 verschiedenen Farben, Edelstahlfarben, Schwarz, Silber, sonst was. Liegen in der Regel unter der Tür, sehen aber nie gut aus. Also das kann man schon mal direkt sagen. Bei allen verklebten Böden kann ich die Dehnfugen auch aussiegeln. Und da ist es so, dass wir immer Silian-modifizierte Parkettfugendichtmasse empfehlen. Das sieht aus wie Silikon, hat aber den Vorteil, dass ich es überstreichen und lackieren kann.
Stimmt, weil Silikon kann ich nicht überstreichen.
Also wo einmal Silikon ist, ist nie wieder irgendwas anderes.
Von wegen, mit Silikon geht das schon.
Nein, Silikon macht das schon, ja, wenn ich irgendwo was abdichten will. Aber wenn man einem Parkettleger richtig das Leben zur Hölle machen will, dann macht man irgendwo auf dem Boden, der geschliffen werden soll, einen einzigen Tropfen Silikon. Wenn der das Schleifband berührt und dann nachher lackiert wird, totale Katastrophe. Also da würde ich mal Aussiegel nehmen. Kork kommt im Prinzip aus den Zeiten, in denen früher die Böden gelegt wurden, dann geschliffen wurden und dann Oberflächen behandelt wurden. Also Kork wird mit eingeschliffen. Kork hat aber den großen Nachteil, dass es sich zwar zusammendrücken lässt, aber nicht auseinandergeht.
Okay.
Das heißt, wenn der Boden schrumpft, habe ich neben dem Kork den Streifen auch wieder eine Fuge. Also ich würde immer elastisch versiegeln und das so schlank wie möglich.
Und wenn du jetzt jemanden hast, der auf Barrierearm setzt, eigentlich funktionieren da ja auch alle Böden, ne?
Ja, wobei
oder
man da…
Oder gibt es wieder eher, was du empfehlen würdest?
Genau, also da muss man mal gucken, welche Art von Barrierefreiheit… Also das Thema Barrierefreiheit ist ja eh ein relativ breit gesehen.
Ja, das kannst du eine Wissenschaft… Also es gibt unheimlich viel, worauf du… Und auch sehr Bauherr-Nutzer abhängig.
Total.
Wieder, ne?
Das heißt, da ist ja so, es geht darum, dass man eben alle Arten von Einschränkungen in der Bauplanung mit einbezieht. Und das sind eben nicht nur Sachen wie, die Türen müssen breiter sein, also mindestens ein Durchgang von 90, dass ich mit dem Rollstuhl durch kann, ich brauche Wendebereiche, sondern auch solche Sachen wie bei Ganzglastüren, dass die optisch sichtbar sind, dass ich nicht davor renne, dass ich nicht an Beschlägen hängen bleibe, dass die Bedienkräfte klein sind, also dass ich, wenn ich jetzt eine Brandschutztür habe mit einem Schließer, dass ich das eben auch barrierefrei bewegen kann. Da gibt es genau Normen, wie viel Schließkraft sowas haben darf. Und entscheidend ist eigentlich immer nur, wird ein Rollstuhl benutzt oder nicht. Das heißt, alles, was Rollator ist und so, ist jeder Bodenbelag völlig egal. Sobald ich einen Rollstuhl habe, müssen es Böden sein, die definitiv vollflächig verklebt werden. Also ein Klickboden macht Rollstuhlnutzung auf die Dauer nicht mit, weil ich halt ganz viel solche auf der Stelle Scherkräfte habe, die mehr oder weniger gegen die Klickverriegelung arbeiten. Und je nachdem, wie intensiv das genutzt wird, gehen wir da einfach irgendwann die Verriegelung auf. Also das würde ich immer vollflächig verkleben.
Das kann man auch damit vergleichen bei Pflasterflächen und LKWs, wenn die Kurven drehen.
Ganz genau.
So, da siehst du das auch, dass sich das irgendwann alles verschiebt.
Absolut.
Ne?
So. Oder der Teer vor der Ampel, der dann seine Wellen wirft, ganz genau. Also das ist dann eben so eine Dauerhaftigkeitsgeschichte.
Genau, und das ist das dann halt in klein mit einem Rollstuhl, ne?
Ganz
und dann,
genau. Ja, was sehr stark jetzt bei uns auch kommt, sind tatsächlich Vinylböden in den Bädern.
Ach auch, okay.
Also das ist jetzt eine Sache, die wirklich, war vorher eine Seltenheit, ist jetzt ganz, ganz oft, weil die Leute sagen, guck mal, kann ich coole Holzdekore mit ermöglichen. Mhm. Ich habe es deutlich fußwärmer als eine Fliese und kann eben dann auch nahtlos durchlegen zwischen Bad und Flur. Mhm. Und da gibt es eben mittlerweile auch sehr coole, feuchtraum geeignete Systeme.
Ja, sehr schön. Ja, kommen wir mal zur Bemusterung. Mhm. Ja, die Auswahl zwischen Wunsch und Wirklichkeit.
Oh, ja.
Wunschkonzert, Streichkonzert, was da alles so kommt. Ja, was brauchen denn jetzt Bauherren, um eine fundierte Entscheidung zu treffen bei dem Bodenbelegen?
Also meine Hauptmeinung ist natürlich, dass man erstmal so ein grobes Gefühl haben muss, wie möchte ich denn nachher wohnen? Also wie ist mein Einrichtungsstil? Wie soll die ganze Wohnung von der Wirkung her sein? Also möchte ich es ganz puristisch, geradlinig haben, eher so Richtung Bauhaus? Möchte ich es ein bisschen wohnlicher haben? Möchte ich, also wie soll das Ganze insgesamt wirken? Wie hole ich mir die Wohnlichkeit rein? Das heißt, auch das sehe ich ganz oft, dass wenn man die Teile einzeln aussucht, man nachher in einem Haus ist, das zwar hell ist, aber keine Wohnlichkeit mehr da ist. Also im Boden kann ich auch ganz viel Wärme reinbringen, wenn ich sage, okay, dafür mache ich Wände weiß, Decken weiß, Möbel schlicht. Mhm. Und ja, also im Prinzip erstmal möchte ich Äste haben, ja, nein. Soll der Boden eher schlicht zurückhaltend sein oder soll der gestaltendes Element sein? Und am Ende gibt es da natürlich auch total tolle Tools für, die ich auch jedem empfehlen kann. Also es gibt zum Beispiel einen Raumplaner, zum Beispiel auf yoka.de. Das ist im Prinzip ein Bodenhersteller, der stellt den kostenfrei zur Verfügung. Und da kann ich einfach mit dem Handy ein Foto von meinem Raum machen, von jedem beliebigen Raum. Und dann kann ich mir jeden Bodenbelag, den es gibt, also Teppichböden, Vinylböden, Parkettböden, einfach kostenfrei in meinen Raum reinlegen. Ich kann die Verlegerichtung ändern, ich kann als Fischgrat verlegen oder normal.
Oder Schiffsgrät, wie wir neu gelernt haben.
Ganz genau, ganz genau. Und kann dadurch halt einfach schon mal total toll eine Wirkung von, wie sieht denn mein Raum mit dem Boden aus? Also das ist gerade in der Renovierung eine Riesenhilfe, die es heutzutage gibt. Also vor 10 Jahren hat sie noch ein Musterbrett in der Hand und dann hieß es, ja, guck mal, so mal 500 sieht es halt aus, stell's dir vor.
Genau. Ja. Also ich finde es immer total wichtig, dass man auch vorab, die Bauherren fragen einen ja auch, ne, so mit wem arbeitest du sonst viel zusammen, ne? Weil es geht ja nicht nur einmal natürlich ums Material, dass das passt, aber dann auch die Verleger, also das muss ja auch alles immer gut funktionieren. Ich fahre auch immer ganz gerne sogar mit, weil ich dann so die Trends halt auch mitbekomme, die Gespräche mitbekomme, sofort so up to date bin und auch halt diese ganze Reise von den Bauherren dann so raffe.
Total.
Ne, das ist halt wichtig. Das habe ich dann halt auch immer mit dabei. Klar, ich bin jetzt immer ein kommunikativer Typ, also deswegen sitze ich da sowieso immer ganz gerne mit dabei. Dann anhand der Grundrisse, dass man halt auch schon mal so über diese Verlegerichtung spricht. Ne? Ja. Also das macht ja auch viel aus. Wie sind diese Raumgrößen? Wo sind die Fenster?
Total.
Und es wirkt auf einmal schon wieder ganz anders. Ne?
Ja.
So dieses. Und das ist ja, was du schon sagtest, wenn man eine Mietwohnung hat oder so, man achtet da gar nicht so drauf. Du kriegst das erst mit, wie bei den Innentüren.
Genau.
Wenn du wirklich dich mal um jedes Bauelement kümmern musst, weil du es bemustern musst, aussuchen musst.
Ganz genau.
Und dann raffst du erstmal, boah, was ist denn da für eine Wissenschaft hinter?
Und auch ganz viele Sachen, wo sich so Dinge im Kopf der Leute festhaften, wie ein Raum wirkt breiter, wenn ich quer lege und schlanker, wenn ich längs lege. Mhm. Und deswegen legen die Leute zum Beispiel Flure quer. Mhm. Aber ein Flur in quer verlegt, sieht aus wie ein Bootssteg. Also es ist wirklich, als würde ich über so einen Bootssteg laufen und am Ende liegt hier mein Schiffchen, also mit dem Boden durch den Raum, weil das ist auch eine Sache, ich führe ja auch so ein bisschen die Laufwege mit den entsprechenden Bodenbelägen.
Mhm. Genau. Und welche Fehlerquellen gibt es so bei, wenn ich jetzt nur so Muster oder Kataloge nehme?
Boah, die Liste ist so lang, dass es den Zeitrahmen eines Podcasts sprengt.
Also zum einen haben wir wieder das Thema Tod bemustern.
Ganz genau. Also die Kernprobleme sind, dass alles, was auf dem Bildschirm dargestellt wird oder in Prospekten ist, nichts mit der tatsächlichen Realität zu tun hat, sondern ich muss aus drei Farben das irgendwie zusammenmischen und teilweise ist der Prospekt und dann halte ich den Boden daneben so weit voneinander entfernt, dass die Leute überhaupt nicht glauben,
haben
dass
wir den bemustert?
Das ist der Boden, krass. Also das ist ein Kernproblem, also immer als Originalmuster. Wenn es besondere Böden sind, ist auch meine Empfehlung, wenn es der Bauzeitenplan zulässt. Das ist natürlich immer eine Sache. Estrichfeuchte ist wichtig. Wann will ich einziehen? Wie spät kommt der Estrich? Aber wenn es das zulässt, empfehle ich auch immer, investiert in ein Musterpaket. Also einfach mal ein Paket von dem Traumboden kaufen. Im schlimmsten Fall ist es so, dass ich ein Paket gekauft habe und der Boden ist es doch nicht. Aber dann ist es eigentlich nicht der schlimmste Fall, sondern der beste Fall, weil ich nicht das ganze Zimmer mit dem Boden habe, den ich eigentlich nicht schön finde. Und im Optimalfall gefällt mir der Boden und dann nehme ich das Paket ja auch und verlege es mit. Ja, also stimmt, kostet mich dann gar nichts.
Ja, und ganz ehrlich, bei den Baukosten, ne, also das ist ja jetzt, ja, das ist ja dann halt nur ein ein Promilleanteil, wenn ich einfach mal in so ein Musterpaket investiere.
Genau, ja, und wie gesagt, wenn ich den Boden nicht gut finde, habe ich einen großen Fehler vermieden. Ja. Und wenn ich ihn gut finde, verlege ich es einfach mit. Aber das hilft so ungemein, in meinen Räumlichkeiten einen Boden einfach auszulegen und dann zu sehen, wie wirkt der hier, wie ist der im Licht, wie sieht der gegen das Licht aus, auch ganz wichtig. Dann habe ich eh ein Musterpaket, da kann ich auch mal solche Sachen machen wie, also ich habe viele Kunden zum Beispiel bei Parkett in der Küche, wo du das eben angesprochen hattest mit, wo mache ich den Fliesenspiegel. Ich empfehle ja auch Parkett in der Küche, eiskalt, auch geölt. Und auch da ist es so, dass ich viele Kundinnen habe, die dann im Prinzip gesagt haben, okay, wir haben noch genug Zeit. Wir nehmen uns im Prinzip 2 Quadratmeter Parkett. Das lege ich jetzt in meiner Wohnung, in der ich wohne, direkt vor die Küche und zwar direkt vor den Herd. Ich mache den ganzen Tag nur Horror. Also ich kippe Sachen drauf, ich drehe auf der Stelle, ich lasse Sachen runterfallen.
Schlachte das.
Wenn ich das Schnitzel anbrate, schütte ich ein bisschen was von dem Fett oben drauf und gucke mir einfach mal an, wie sieht so ein Boden denn mit Horrornutzung aus. Und dann merken die, Mensch, so schlimm ist es gar nicht. Das kann man gut machen.
Ist auch ein guter Tipp. Ja.
Ja.
Nicht schlecht, weil dann, genau, dann habe ich ja schon mal so dieses Gefühl, kann so meine Ängste auch mit beseitigen.
Man und weiß halt, worauf man sich einlässt und es gibt halt da die Leute, die sagen, mein Gott, dann ist da halt irgendwo mal eine kleine Macke oder vielleicht auch mal ein kleiner Fleck. Das gehört aber irgendwie zum Charakter so eines Bodens dazu, gefällt mir gut. Und es gibt die Leute, die sagen, auf gar keinen Fall, das muss genau so aussehen, wie ich es reingebracht habe. Naja, und da ist dann natürlich ein Vinyl oder eine Fliese die bessere Wahl.
Ja, jetzt kommen wir nochmal gegen Abschluss auf die Baustelle. Also wir haben ja gesagt, die Schnittstelle ist ganz wichtig. Also ich muss halt ja schon frühzeitig schauen, dass ich die Dehnungsfugen, also das heißt auch da, wo die Tür ist, also die Anschlagsrichtung der Türen ist wichtig, also wo geht die Tür auf, in welche Richtung, weil dann da eine Fuge ist, Meterriss, Estrichhöhen, also deswegen muss ich vorher schon, bevor der Estrich eingebaut wird, wissen, welche Bodenbeläge kommen. Dann wollte ich noch mal drauf hinaus, weil wir haben das ja immer schon mal so ein bisschen gemischt, so vorhin in den ganzen Tipps und Themen. Was denn jetzt so mit, klar, irgendwann muss der Estrich dann auch seine Belagreife haben, also das heißt, er muss getrocknet sein. Wie ist das denn so mit Witterungsverhältnissen, gewisse Raumluftfeuchte in der Baustelle drin? Man merkt das ja oder sieht das ja immer oft, dass die Bodenleger dann schon mal das Material in den Räumen verteilen, dass das da schon mal ein bisschen rumliegt, akklimatisiert. Genau, erzähl doch noch mal kurz, womit das zu tun hat.
Genau, also zum Thema Feuchte und Klima ist halt so, heutzutage kann ich Estriche ja chemisch so einstellen, dass sie wirklich sehr, sehr schnell trocknen. Meine Empfehlung ist halt immer, dem Bau einfach ein bisschen mehr Zeit zu geben. Ganz früher war es so, dass man den Estrich quasi vorm Winter eingebracht hat. Und früher ging es dann los. Heute heißt es, Estrich ist drin und 4 Wochen später will ich einziehen. Es gibt mehrere Punkte, die man beachten muss. Das eine ist, also ich komme gleich auch noch zu dem Thema.
Ich erinnere dich sonst
dran. Sehr gut. Also was wichtig wäre, wenn Estrich trocknet, trocknet der oben schneller als unten.
Das Käsebrot.
Ganz genau. Und genau das ist halt eine Sache. Das heißt, wenn ich einen Estrich zu früh belege, die Fußleisten hängen nachher in der Luft.
Bei Zementestrich ist ganz das so, weil der sich schüsselt.
Ganz genau. Also das ist eine Sache, die immer wieder...
Und wenn der Durchzug gekriegt hat, auch ganz beschissen.
So sieht's aus, wenn er zu schnell getrocknet wurde. Ganz genau. Also das ist eine Sache. Dann ins Gesamtraumklima, dass man eben auch bei einem Neubau guckt, dass vernünftig gelüftet wird, weil die Feuchtigkeit nur dann weg kann, wenn sie auch irgendwo hin kann. Und wenn ich draußen 35 Grad im Schatten habe und 90% Luftfeuchtigkeit, dann lüfte ich mir eher Wasser rein als Wasser wieder raus.
Ja, oder der Mist ist, wenn du außen mit den Außenputzarbeiten...
Fenster abgeklebt.
Genau, Fenster abgeklebt. Das ist auch so ganz toll, weil es muss ja alles schnell fertig werden. Oder ich meine, klar, die Handwerker haben halt auch noch andere Baustellen. Also deswegen, das ist ja immer ein Zahnrädchen nach dem nächsten.
Wenn ich jetzt nicht fertig mache, komme ich das nächste Mal in 2 Monaten. Ja, dann
genau.
Mach ich
jetzt. Ey, wie oft habe ich schon mit dem Cutter und mit dem Kreppband da gestanden und mir so eine kleine Öffnung reingeschlitzt? Ja.
Deswegen empfehle ich auch erst die Küche, dann den Boden.
Also erst die Küche.
Ja, alle Küchenbauer hassen mich dafür, wenn ich diesen Tipp gebe.
Ich weil dich gerade auch, weil ich lasse.
Weil die am liebsten natürlich ihre Spülmaschine einfach so reinschieben.
Ja.
Aber vom Grundsatz ist es so, alle Küchen haben unten ja so eine Kranzleiste. Mhm. Das heißt, ich sehe sowieso nicht, was für ein Bodenbelag unter der Küche ist. Mhm. Und es bringt halt vom Einbau her, die Küche ist eigentlich viel zu früh für den Boden da. Das heißt, die Küche danach sind ja noch Elektrikerarbeiten, der Fliesenspiegel kommt. Mhm. Also die Küche kann eigentlich eingebracht werden, wenn der Boden noch gar nicht in Reichweite ist. Da kann der Estrich auch noch zu feucht sein, sonst was. Dann kann der Küchenbauer planen, wie er will. Mhm. Ich lege meinen Boden ein Stückchen unter die Küche, dann kommt diese Kranzleiste unten drunter und fertig ist das. Vorteil ist, ich spare mir 4 Quadratmeter Boden, aber das ist nicht das Kernding. Der Hauptvorteil ist, wenn ich den Boden mal renovieren oder tauschen will, muss ich nicht die Küche wieder abbauen.
Ja, okay, für den Fall ist
ich
es natürlich gut.
Ich habe keine Macken, keine Kratzer, keine Druckstellen, weil der Küchenbauer irgendwie seinen Schrankdings irgendwo auf dem Boden hin und her geschoben hat. Und ich muss nicht auf Teufel komm raus, jetzt unbedingt Wohn-, Esszimmer, Küche, weil es ja ganz oft ein Raum ist, jetzt den Boden reinlegen, weil nächste Woche der Küchenbauer kommt. Mhm. Aber eigentlich ist viel zu früh für den Boden, weil die Decken noch nicht fertig sind, die Maler noch drüber müssen, der Estrich noch nicht trocken genug ist. Also den Boden würde ich wirklich so spät einbringen, wie es geht. Mhm. Aber da gibt es natürlich 2 Meinungen und das ist jetzt die reine Bodensicht.
Es gibt den Königsweg
genau,
immer nicht.
Ist ähnlich wie bei der Haustür. Ne? Ich auch so spät wie möglich, weil ich natürlich, mein Herz bricht, wenn eine Haustür eine Macke hat.
Ja.
Aber im Ablauf ist natürlich schön, wenn die schon drin ist. Und was das Thema Akklimatisieren angeht, da geht es in erster Linie darum, dass die Bodenbelege ja in der Lagerung beim Großhandel oder beim Hersteller in oftmals unbeheizten Räumlichkeiten sind. Und wenn die dann in einen beheizten Raum kommen, dann passen die sich erst an. Aber da reden wir von sowas wie 48 Stunden, die man das im Raum
doch
liegen lässt.
Doch, 48.
Genau, also im Prinzip 2 Tage vorher schon mal in den Raum bringen. Und das Klima muss natürlich bodengerecht sein. Also Luftfeuchtigkeitsmessung, alles was höher ist als 65%, hier wird noch kein Boden reingelegt.
Aber bei den Türen ist das auch wichtig, bei den Innentüren. Also dass die jetzt auch nicht in so einer extremen Aufheizphase irgendwie, wo die sich verziehen können oder sonst wie. Also da gibt es ja auch...
Insgesamt ist Feuchtigkeit immer schlecht. Und bei Türen kommt noch dazu, dass die immer flach gelagert werden müssen. Weil das habe ich auch ganz gerne, dass die Bauherren dann die Tür an die Wand lehnen. Da bleibt die dann irgendwie 2 Monate stehen, weil sich alles ein bisschen länger dauert. Und dann sind alle Türen rund. So sieht's
schön aus.
Schön.
Gut, dass wir diese Tipps geben.
Unbedingt.
Nee, super, dann sind wir ja auch eigentlich schon durch mit unserem Bodenbelegen. Oder hast du noch was auf dem Herzen?
Ja, also das Thema Bodenbelege ist natürlich riesig. Das heißt also solche Fragen wie, nehme ich eher lackiert oder geölt? Was sind die Vor- und Nachteile? Welcher Bodenbelag ist der robusteste? Nehme ich da Vinyl, Laminat oder was auch immer?
Rutschhemmung
ist eine Sache, ganz genau. Das heißt, habe ich sowas wie eine Nutzung mit Unterarm-Gehhilfen, also mit Feuchtigkeit? Welche Rutschhemmklasse habe ich? Wie lichtecht ist der Boden? Nutzungsklassen gibt es natürlich. Das heißt, es gibt zum Glück bei allen Dingen Prüfungen, die sagen, in welchem Einsatzbereich ist welcher Boden geeignet. Aber auch diese Nutzungsklassen sind so ein bisschen wie die Verbräuche bei Autos. Die geben einen Anhaltspunkt, aber stimmen nie. Ne, also mein Auto soll theoretisch auch irgendwie 5 Liter verbrauchen. Das geht einfach nicht. Aber da gibt es halt noch einen großen,
nicht
großen
vielleicht
Themenbereich.
Auch am Fahrer.
Thema Wechsel. Also gibt es halt einen sehr, sehr großen Bereich noch, der offen ist. Aber mein Tipp am Ende ist tatsächlich, dass man sich eine coole Beratung holt. Man merkt sehr schnell, ob da jemand ist, der wirklich daran interessiert ist, mhm. einem den perfekten Bodenbelag zu setzen oder ob es da so ist, dass der Verkäufer seinen Lieblingsboden hat, den er immer empfiehlt und der passt, weil es gibt eben nicht den einen Boden, der für jeden passt, mhm. aber es gibt halt für jeden den passenden Boden. Und mhm. da kommt es eben drauf an, dass man als Bauherr im Prinzip guckt, was gefällt mir. Die Optik ist das mit Abstand Wichtigste, weil der Boden das mhm. größte Möbelstück ja. im Raum ist.
Stimmt.
Die Tür ist das Wichtigste, der Boden ist das Größte. Und dann muss man eben gucken, okay, wenn ich eine Optik habe, die mir gefällt, wie kann ich die jetzt ausführen, dass es meinen Ansprüchen möglichst nahe kommt.
Das war ein wunderbares Schlusswort, Roland.
Ja, hat mir viel Spaß gemacht, danke.
Ja, mir auch, vielen Dank. Und ich habe das ja gerade schon gesagt, wir haben ja mehrere Folgen. Also wir haben einmal noch eine Folge über Innentüren und Außentüren, auch mhm. als Videopodcast. Und dann auch noch über Bemusterung, weil auch das ist ein ganz großes, wichtiges Thema. Also vielleicht werden wir uns da auch ein bisschen wiederholen. Aber nichtsdestotrotz, alles, was man mehrmals sagt, merkt man sich besser.
So nämlich.
Genau, also von daher vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst.
Alles klar.
Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, ich hoffe euch auch, mit unserer Folge über Bodenbelege. Und alle Infos zu unseren weiteren Folgen und auch zu uns selbst, also was jetzt unsere Internetseiten angeht, genau. unsere Social-Media-Profile. Roland ist nämlich auch sehr aktiv auf TikTok, Instagram, Pinterest, YouTube.
Genau, aber auf meiner Türenexperte.com, das ist die genau. Hauptseite, sind quasi alles an Videos zu allen Themenbereichen. Da gibt es dann auch Tests mit welcher Bodenbelag ja. ist, wie robust, was ist wann, welche Einbringung. Also da findet man die ganzen Videos auch schön sauber nach einzelnen Themen sortiert.
Genau, strukturiert, das hört sich sehr gut an. So strukturiert nämlich. Und bodenständig, dann wird am Ende auch alles gut. Eure Kitty Bob.
Tschüss.
Zu Risiken und Nebenwirkungen frage deinen Architekten, deine Architektin oder die Fachhandwerkerschaft. Kitty Bob Bauinfotainment, der Podcast, ist eine Eigenproduktion von Architektin, Diplom-Ingenieurin Janine Kohnen.